Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem wir nun den Sommeranfang und den Siebenschläfer gut überstanden haben, können wir uns ja eigentlich auf den Rest des Sommers freuen. Wasser haben wir ja genug gehabt.
Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit,
auf diese Zeit.
Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag.
Wir doch gleich mal mit der schweren Kost an, dann haben wir im Rest der Sendung Zeit genug, sie zu verdauen. Kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen dem geozentrischen und dem heliozentrischen Weltbild? Einige Münsteraner waren mal wieder in alter Anhänglichkeit im Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf gewesen und haben sich den Vortrag des Mathematikers und Physikers Hans-Jürgen Kempfert angehört. Es ging, Sie ahnen es vielleicht schon, um den Astronom Nikolaus Kopernikus. Er wurde am 19. Februar 1473 in Thorn, Westpreußen, heute Torun, Polen, geboren. Seine Eltern Niklas Kopernik und Barbara Watzenrode sollen ursprünglich aus Schlesien stammen. Die Familie war über Krakau nach Thorn gekommen. Der Vater war ein wohlhabender Kupferhändler und starb aber schon 1483. Nachdem beide Eltern verstorben waren, kümmerte sich der Bruder seiner Mutter um die vier Waisen, zwei Jungen und zwei Mädchen. Beide Brüder studierten an der Universität in Krakau. 1492 wurde Kopernikus zum Kanoniker, also zum Mitglied des geistlichen Kapitels oder Chorherr der ärmländischen Domschule in Frauenburg ernannt. Er ging an die Universität Bologna, wo er die Rechte, Kirchenrecht und weltliches Recht studierte. Er studierte neben Griechisch auch Astronomie, er lernte neuere Theorien zur Bewegung der Planeten kennen. 1500 verließ Kopernikus Bologna, kehrte nach Frauenburg zurück und bekam die Erlaubnis für eine Studienverlängerung für ein Medizinstudium an der Universität in Padua.
Das nächste Lied ist für alle Gerd-Mamis, die der Himmel Lichter gegangen haben. Nervst ja mich, mein Dirchen, Dichen, Zech, der Aufgabe nicht gemacht, auch schlafen den guten Tag. Eng den Ohr rennen soll ich nicht, auch der Hin vergibt der Zeit, dass die Riech machen, du das wirklich schwer. Giat Mami, der beste Sehen, Giat Mami, der beste einen Do für mich, am Toten brauchen ich dich. Giat Mami, der beste Sehen, Giat Mami, verlässt mich, juch ist das Gleck, ich ließ ja dir, kun ich ein zurück. Ständig patrouillierst dir heran, tja, wisst alles, was ich hun noch waran. Eng den Fels, der mir dort hielt, weil wo nie wat mit wir muck wohl liegt. Drum so nicht kenn dich, lass mich sehn, doch im Herzen, da sein ich denn. Der immer vom tiefsten Brunnen bist ein noch dir. Giat Mami, tja beste Sehen, Giat Mami, tja best einen Do für mich, am Toten brauchen ich dich. Giat Mami, tja beste Sehen, Giat Mami, verlässt mich, auch ist das gleich, ich wisst ja dir, kun ich ein zurück. Pilzen, Kuchen und Backen. Wo ich ist Licht, bekomm ich auch Wind, ich werde nacken. Biechen, Wirschen und Strecken. Ohne dich werde ich für Hunger verrecken. Mami, der beste Sehen, Giat Mami, der best einen Do für mich. am Toten brauchen ich dich. Gerd Mami, der beste Sehen, Gerd Mami, verlässt mich auch, ist es gleich. Ich wies ja dir, kun ich ein zurück. Ich wies ja dir, kun ich ein zurück.
Wir berichten gerade über das Leben des Astronoms Nikolaus Kopernikus. 1503 kehrte er von seinen Studien in Italien nach Frauenburg als Sekretär und Arzt seines Onkels, dem Fürstbischof des Ermlandes, zurück. Nikolaus Kopernikus war ein Multitalent, ein Genius. Er arbeitete als Arzt und Administrator im Bereich des Fürstbischofs des Ermlandes und in seiner Tätigkeit in der Reform des preußischen Münzwesens gab er ein Schreiben heraus, das noch Jahrhunderte später als wegweisend für die Geldtheorie angesehen wurde. Kopernikus praktizierte noch in seinem 69. Lebensjahr als Arzt. Für den Schriftverkehr benutzte er die lateinische oder die deutsche Sprache. Er starb 1543 im Alter von 77 Jahren. Doch jetzt zu seinem wichtigsten Werk, die Revolution des bis dahin vorherrschenden geozentrischen Weltbildes. Hören wir einmal Hans-Jürgen Kempfert selber.
Wenn wir uns hinstellen und den Sternenhimmel begucken und ihn nicht nur hübsch finden, dann sehen wir ja auch, dass sich der Mond bewegt um die Erde, dass sich die Sonne um die Erde bewegt, dass sich die Fixsterne im Laufe des Abends, der Nacht um uns drehen. Also natürlich muss man auf die Idee kommen, wir, die Erde, wir, die Menschen, stehen im Mittelpunkt des Weltalls und alles andere dreht sich um uns herum. Die Erde steht im Mittelpunkt des Weltalls, hieß auf Griechisch geozentrisch. Daher also das geozentrische Weltbild. Es gab ja ganz hervorragende griechische Philosophen, die weit nachgedacht haben. Zu denen gehört Platon und Aristoteles, die nenne ich in erster Linie. Und von diesen beiden stammen auch die ersten Ansätze oder das Bild, dieses Weltbild stammt von den beiden. Platon war der Dogmatiker eigentlich mehr. Platon sagte also, so vollendete Dinge wie die Sterne, die können sich auch nur auf vollendeten Figuren bewegen. Die vollendetste Figur aber war der Kreis. Also es ist ganz klar, sagt Platon, die Gestirne müssen sich auf Kreisbewegungen bewegen, auf Kreisen bewegen. Und dass sie so erhaben sich um uns bewegen, und das können wir ja auch sehen, sie bewegen sich gleichmäßig, immer mit gleicher Geschwindigkeit auf diesen Kreisen. Und Aristoteles, der war von ein bisschen mehr angewandter Physiker vielleicht, hat also gesagt, ja, und wir sehen ja, alle Dinge, die passieren, die fallen auf die Erde, die fallen runter. Also im Zentrum des Weltalls steht die Erde, die Schwerkraft, würden wir heute sagen, also im Mittelpunkt der Erde, das war so ganz klar. Und nun, meine Damen und Herren, das kann man eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Dieses geozentrische Weltbild hat sich in den Köpfen der damaligen Menschen festgesetzt. Der damaligen Menschen, die über sowas nachdachten, der Philosophen, der Denker, natürlich nicht der Müller oder der Landwirt, die haben wirklich nicht so nachgedacht. Und dann kam dazu, dass die katholische Kirche sich dieses Weltbildes annahm und es ebenfalls über die Jahrhunderte hinweg gepflegt und als einzig richtiges ansah. Es gab nichts anderes als dieses geozentrische Weltbild.
Es hatte nur einen Schönheitsfehler. Die Astronomen der damaligen Zeit wollten genau wissen, wie es dann wohl zu den Jahreszeiten, zu Tag- und Nachtgleiche und so weiter kommt. Es wurden große Anstrengungen unternommen, um die Bewegungen am Himmel berechnen zu können. Noch einmal Hans-Jürgen Kempfert.
So, und daraus bitte machen Sie sich mal klar. 2000 Jahre geozentrisches Weltbild. Und nun kommt da einer aus dem nordöstlichsten Ostpreußen, der sitzt da in Heilsberg, so ein Leibarzt, so ein junger Mann, und schreibt einen Brief nur an wenige Freunde. Dieser Brief ist später sehr bekannt geworden als Kommentariolus, von Kommentar, Kommentariolus. Und in diesem Kommentariolus hat Nikolaus Kopernikus wohl schon in seiner Heilsberger Zeit die Grundgedanken seines Systems niedergelegt. Und daraus wurde also dann jetzt das heliozentrische System. Helios, die Sonne, steht im Zentrum. Oder das kopernikanische System. Die Sonne, sagt also Kopernikus, steht im Mittelpunkt des Weltalls und alle Planeten, auch die Erde, bewegen sich um die Sonne. Können Sie sich klar machen, was das damals bedeutete für die Denker, für die katholische Kirche, für die Philosophen? Der Mensch ist nicht mehr im Mittelpunkt der Erde. Der Mensch wird verbannt irgendwo ins Weltall hinein und bewegt sich dazu noch auf einem Kreis um die Sonne. Wie soll denn das gehen, wenn wir uns bewegen? Wir müssten ja alle wegfliegen durch den Fahrtwind alleine, wurde damals ernsthaft gesagt. Und es gab viele, auch ganz überzeugende Argumente, die sich gegen dieses Weltbild wandten. Aber Kopernikus sagte im Kommentariolus, ich kann damit diese ganze Konstruktion des Ptolemäus wesentlich vereinfachen. Und er gab auch schon die ersten Hinweise darauf hin, er brauchte also nur noch einen Epizykel, und er hat hervorragend gerechnet, Kopernikus war ein ganz herausragender Rechner, Mathematiker. Er hat also dann nachweisen können durch seine Berechnungen, dass seine Ansicht ein besseres Ergebnis gab.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
So, das war nur in groben Zügen Leben und Wirken von Nikolaus Kopernikus. Ja, höchstens dann noch die Frage, war Kopernikus nun Deutscher oder Pole? Die Polen nennen ihn nämlich Mikołaj Kopernik. Und dazu sagt Kempfert:
Ja, eins will ich jetzt vorwegnehmen. Die Diskussion, war Kopernikus ein Deutscher oder ein Pole, wenn man überhaupt das Thema diskutieren will, dann meine ich, muss man zuerst sagen, was meint man denn mit Pole und was meint man mit Deutscher, zumal in der damaligen Zeit. Die Menschen haben damals ganz anders empfunden als wir heute. Und von daher war es sehr schwer, auf diese Frage einzugehen. Es gibt eine schriftliche Äußerung von Kopernikus, ich bin ein Preuße. Also er kam aus dem Preußenland, hat er gesagt. Und damals, zu seiner Zeit, war also die Nationalstaatlichkeit bei weitem noch nicht so ausgeprägt wie heute. Und es ist immer schwierig, wenn man aus unserer Situation jetzt, zur heutigen Zeit, das zurückproduziert, 400, 500 Jahre in die Vergangenheit, und dann fragt, war er ein Deutscher oder ein Pole. Natürlich kann man sagen, aus welchem Sprachkreis kam er, was hat er selber für Sprachen gesprochen, wie hat er sich gegeben, oder natürlich kann man das alles machen. Aber man darf sich nicht zu einfach machen und auf diese zugeschnittene Frage, war er Pole oder Deutscher, abstellen, hat nicht für schlecht.
Lesisches Himmelreich, das müsst ihr mal probieren. Schlesisches Himmelreich, das schmeckt doch wunderbar. Schlesisches Himmelreich, das tut mich stets erinnern, wie schön es doch in unserer alten Heimat war. Schlesisches Himmelreich, das müsst ihr mal probieren. Schlesisches Himmelreich, es ich zu jeder Stund. Schlesisches Himmelreich, kommt hinterm Himmel gleich. Schlesisches Himmelreich, das ist ja so gesund.
Also nun passt doch mal auf, Leute, jetzt war ja mal das Rezept verraten vom Schlesischen Himmelreich. Für die Schlesier tue ich es ja nicht, denn die kennt's ja, es ist ja das schlesische Nationalgericht. Sondern ich tue es für die anderen Leute. Also passt auf, ihr nehmt Backobst, das müsst ihr über Nacht schön wässern. Dann tut der Kassler oder geräucherten Schweinebauch schön kochen und kurz vor dem Garwerden, so circa 20 Minuten, da tut er dann das Backobst hinein. Mit Zitrone und Zucker süß-sauer abschmecken. Dazu gibt's dann Mehlgläsler. Ach Kinder, wie das schmeckt. Schlesisches Himmelreich, das müsst ihr mal probieren. Schlesisches Himmelreich, ess ich zu jeder Stund. Schlesisches Himmelreich, kommt hinterm Himmel gleich. Schlesisches Himmelreich, das ist ja so gesund.
So, aber jetzt mal wieder zurück. Oder vorwärts in die Gegenwart. Samstag, der 4. und Sonntag, der 5. Juni, war für die Münsteraner Schlesier, genauer gesagt für die Grafschaft Glatzer aus Schlesien, ein besonderes Wochenende. Alle 5 Jahre gedenken die vertriebenen Menschen aus der Grafschaft Glatz ihre Ankunft in Ankum, Landkreis Osnabrück. In diesem Jahr war es die 70. Wiederkehr der Vertreibung aus ihrer Heimat. Die Menschen können die Ereignisse von damals nicht vergessen und die Erlebnisse, die sie an Körper und Seele erfahren mussten, die als seelische Verletzungen, als Traumata blieben, verfolgen sie bis ins Alter. Manchmal hilft es zu erzählen, was sie viele Jahre nicht konnten. Zum einen Teil, weil das Tagesgeschäft sie in Anspruch nahm, zum anderen, weil es keiner hören wollte oder gar nicht glauben konnte. So blieben die Menschen mit sich alleine und erst im Alter greifen sich seelische oder körperliche Krankheiten Raum, bei denen manchmal eine psychotherapeutische Behandlung helfen kann. Der Samstag begann mit einem Symposion. Die Traumata der Kinder der Vertreibung. Unter dem Grußwort des Weihbischofs Gerhard Pieschel konnten die Betroffenen erzählen, auch Bewohner des Ortes konnten ihre Erinnerungen darbringen und Professor Dr. Michael Pietsch berichtete aus medizinischer Sicht über Ursachen und Folgen der kriegsbedingten Krankheiten.
Das Leben es gibt. Ich singe von ihrer Freundschaft und wie sie uns Menschen liebt. Ich singe für ihre Freunde, die doch auch unsere sind. Doch viel zu oft sind wir heute für diese Freundschaft im Leben.
Der vormalige Landtagspräsident von Niedersachsen, Horst Milde, auch ein Kind der Vertreibung, hielt das Eröffnungsreferat.
70 Jahre sind seit der Flucht und Vertreibung aus unserer Heimat vergangen. Und beide Ereignisse haben bei fast allen Vertriebenen Wunden und Schäden vielfacher Art hinterlassen. Die Generation unserer Eltern hat diese Verletzungen still ertragen, nicht gejammert und wesentlich zum Aufbau unseres Staates beigetragen. In den Familien wurde über das tragische Geschehen das Erleben und auch das Überleben kaum gesprochen. Zu tief saß der Schmerz über das Erlittene und das Wort Trauma, Traumata, dieses Wort kannte niemand. Der allergrößte Teil der Opfer, unsere Eltern, unsere Verwandten, ist von uns gegangen. Und wir, die noch lebenden Kinder, die überlebenden Kinder der Vertreibung, sind die Letzten, die noch Zeugnis ablegen können von der Vertreibung, von unserer Heimat und über alles das, was uns noch bis heute verbindet. In einem Anfang dieses Jahres auf diese Thematik bezogenen Vortrag des früheren Direktors des Staatsarchivs in Aurich, von Herrn Professor Parisius, habe ich etwas übernommen, was das alles deutlich macht. Und ich zitiere mal aus seiner damaligen Rede, ohne dass ich wusste, dass Sie heute hier sind, Herr Parisius. Ich zitiere: Doch trotz aller Erfolge bei der Integration lässt sich das Schicksal Vertreibung nicht abstreifen. Zwei Psychologinnen haben im Jahre 2000 in einer Untersuchung mit vertriebenen Frauen aus Ostpreußen festgestellt, dass ca. 30% an Symptomen einer posttraumatischen Belastungssituation leiden. Auffällig war vor allem eine geringere Fähigkeit, über Emotionen zu sprechen und ein geringer ausgeprägtes Gefühl der Zuversicht, dass sich die Angelegenheiten so gut entwickeln, wie man vernünftigerweise erwarten kann. Bei den Befragten sei eine ausgeprägte Tendenz sichtbar, Gefühle zu verleugnen und abzuspalten. Es verwundert nicht, dass im Rahmen einer transgenerationellen Weitergabe auch viele Flüchtlingskinder und Enkel von psychischen Problemen betroffen sind. Die Anpassung an die neue Heimat brachte viele vertriebenen Kinder in einen Loyalitätskonflikt gegenüber ihrer Herkunftsfamilie. Psychoanalytiker sprechen von einer besonderen Ruhelosigkeit vieler vertriebenen Kindern, von Gefühlen ihrer Wurzellosigkeit oder umgekehrt von dem Bedürfnis, sich durch Hausbau irgendwo festzukrallen, um nicht wieder weggefegt zu werden. Soweit das Zitat.
Lydia Vogel erzählt aus der Erinnerung.
Und am 8. März 1945 wurde ich 10 Jahre und 2 Tage später, am 10. März, wurde die Stadt Neisse bombardiert. Und alles brannte lichterloh. Dann haben wir abends um 10 einen Bollerwagen gepackt und mir hatten sie ein Fahrrad gegeben mit Taschen und rückwärts alles auf dem Gepäckträger und dann flüchteten wir. Über uns flogen immer so die Funken, werde ich nie vergessen. Und dann kamen wir aber ja nicht so weit, es war ja dann ruckzuck Mitternacht, also es war so 10, als wir starteten Und dann so ein Flüchtlingstreck, also einige, zig, weiß nicht wie viel, aber. Und dann ging es vielleicht so 4-5 Kilometer, würde ich sagen. Mehr waren das nicht, außerhalb von Neiße. Nach Neumühl, so hieß der Ort, werde ich nie vergessen. Und dann haben wir da in der Scheune übernachtet, das war ein Bauernhof. Und am nächsten Morgen ging es weiter, Richtung Sudetengau. Da kamen wir dann nach Groß-Kunzendorf, so hieß der Ort. Wieder übernachtet, aber wieder auf einem Bauernhof. Die Scheune war aber überfüllt, also schliefen wir im Kuhstall. Links standen die Kühe, rechts war so ein bisschen Stroh abgelagert, da haben wir dann da geschlafen. Am nächsten Morgen meine Oma, wie früher die Damen so immer noch mit Hut und so, der musste dann ja mit, ne? Am nächsten Morgen war aber kein Hut mehr da. Mal geguckt, da spielte die eine Kuh damit. So, dann ging es nochmal weiter und bis nach Weißwasser, so hieß der Ort. Und da haben wir dann Schluss gemacht. Der Russe war immer hinter uns. Weißwasser hing die Fahnen raus, hat sich das Dorf oder der Ort ergeben. Und dann suchten wir uns ein Siedlungshaus. Unten wohnten noch auch Deutsche und oben die Wohnung stand leer. Und die sagten dann, da könnt ihr ruhig einziehen, die sind schon abgehauen. Die hatten schon Angst und waren vorher schon abgehauen. So. Da haben wir dann 13 Wochen gelebt. Und nach 13 Wochen, wie es früher so war, mein Opa sagte dann, also er wollte wieder nach Hause. Gleiche Tour wieder zurück nach Neiße. So, und jetzt standen wir vor der Neiße, aber die Brücken waren alle gesprengt. Wir kamen nicht mehr über den Fluss. Und werde ich nie vergessen, stehen wir da so vor der Neiße, ja was nun? Und dann hatten sie ja die gesprengten Brücken, hatten sie so provisorisch Balkenbretter so ein bisschen drüber gelegt, ne? Und da stand so seitlich ein russischer Soldat. Werd mein Leben nicht vergessen. Und der kam auf mich zu und schnappte mich so unter den Arm und dann sprang der so zack, zack. Wenn er hier drauf trat, ging hinten das Brett hoch, nicht? Und dann, als wir so in der Mitte der Neiße waren, über der Neiße, da habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn der jetzt so macht, falle ich herein, ne? Dann würde ich jetzt hier nicht mehr stehen. Aber es war gut. So, dann hat der uns rübergebracht. So, dann kamen wir in Neiße an. Wir wohnten mitten in der Stadt, das Haus war abgebrannt. Standen wir da, ja, was nun?
Ja, was nun? Sie fanden ein leerstehendes Haus und lebten da ein halbes Jahr ohne Geld. Die Reichsmark war nichts wert und polnische Zloty hatten sie nicht. Die kleine Lydia sammelte Sauerampfer und Brennnesseln am Wegesrand, von den abgeernteten Feldern Getreidekörner und vergessene Kartoffeln von der Erde. Lydia Vogel.
Als wir dann da wohnten, jede Nacht bin ich wach geworden, dann schrien die Frauen immer durchs Fenster, Hilfe, Herr Kommandant. Die wurden dann vergewaltigt, nicht Hilfe, Herr Kommandant, aber der Herr Kommandant half auch nicht. Das werde ich auch nie vergessen. Eines Tages standen zwei Russen mit einem Maschinengewehr bei uns vor der Tür und dann hieß es, in einer Stunde muss die Straße geräumt sein. Und wir dann alle in einen großen Saal, eine Gaststätte, so vielleicht so einen Kilometer weiter, da haben wir dann uns niedergelassen und dann wurde die Straße geplündert und am anderen Tag durften wir dann wieder rein. Und dann fehlte natürlich so einiges, ne? So, das werde ich auch nie vergessen. So, und dann weiß ich noch, dann liefen auf der Straße von Leute, komm mit. Ich sage, wo wollt ihr denn hin, sagte meine Oma. Ja, guck mal, ein Pferd war abgestürzt in einen Bombentrichter und hatte sich die Knochen gebrochen. Und dann gab es Pferdefleisch, nicht? Dann haben die das Pferd da zerlegt. Der eine kam da schon mit dem Bein an und so weiter. Also wir haben auch noch etwas ergattert, das weiß ich noch. Und das wurde dann zu Hause eingekocht, dann hatten wir ja Pferdefleisch. Hatten wir schon alles ein bisschen mehr. Und die Ziegenmilch werde ich auch nie vergessen. Die haben wir immer jeden Tag so abgeschöpft, bis wir so eine große Tasse voll Rahm hatten. Und das war dann unsere Butter. Das schmierten wir uns dann aufs Brot.
Ja, mancher mag nun denken, das war ja alles gar nicht so schlimm. Die Menschen schlugen sich mehr schlecht als recht durch. Lydia Vogel noch einmal.
Und da sagten dann eines Tages, also wir mussten Pole werden. Und da hat er gesagt, nee, ich werde kein Pole. Ich bin Deutscher und ich bleibe Deutscher. Und dann haben sie uns rausgeschmissen. Und dann kamen wir mit den Fiebergongs bis nach Bramsche. Zwischenstation war noch einmal, das weiß ich gar nicht, ich glaube, wir waren ungefähr eine Woche unterwegs. Da wurde einmal angehalten, den ganzen Haus aus dem Zug. Da wurden wir entlaust, obwohl wir keine Läuse hatten, aber das gehörte eben so dazu. Und dann kamen wir in Bramsche an, da stand ein Bus, mussten wir, hieß es ja, hier in den Bus steigen, da ging es ab nach Bad Bergen. Und als wir da ankamen, sagt der Bürgermeister von Bad Bergen, nee, also wir nehmen keine Flüchtlinge mehr, wir haben schon genug. Bus wieder zurück und dann landeten wir hier in Ankum und dann lagen wir hier in der Volksschule auf der Kolpingstraße, lagen wir in der Schule auf Strohsäcken und keiner wollte uns haben.
Tja, was ist das für ein Gefühl, wenn einen keiner haben will? Am Sonntag, dem 5. Juni, gab es eine Messe im Artländer Dom in Ankum. Einen Gang über den Friedhof, innehalten an der gefallenen Gedenkstätte. Und das Ende der Prozession fand sich an der Gedenktafel zur Erinnerung an die Vertreibung aus dem Deutschen Osten im Bereich der Arkaden unterhalb der Kirche.
Das Licht ist schon aus, du schläfst ganz tief und fest. Ich konnte nicht mehr mit dir spielen, keine Geschichte mehr erzählen. Und hab ich auch so wenig Zeit, um bei dir zu sein. Sei gewiss, ich tu das alles nur für dich. Bist du später groß, dann sollst dir an nichts sehen. Du sollst dich nicht wie ich so durchs Leben quälen. Denn dass du später glücklich bist, deine eigenen Wege gehst, sei gewiss, das ist mein allergrößter Wunsch. Du sollst es mal besser haben, nicht diese Last auf deinen Schultern tragen. Hab dir dann alles beigebracht, dich zu einem Mann gemacht, der unbeschwert durchs Leben geht und niemals seine Wurzeln vergisst. Dass du mein Großer wirst, der mit Stolz auf mich blickt. Wir werden zusammen lachen und auch weinen, und wir werden garantiert nicht immer einer Meinung sein. Doch ganz egal, was auch passiert und wie schlimm es wird, sei gewiss, ich stehe immer hinter dir. Du sollst es mal besser haben, nicht diese Last auf deinen Schultern tragen. Hab dir dann alles beigebracht, dich zu einem Mann gemacht, der unbeschwert durchs Leben geht und niemals seine Wurzeln vergisst. Dass du mein Großer wirst, der mit Stolz auf mich blickt. Schultern tragen, hab dir dann alles beigebracht, dich zu einem Mann gemacht, der unbeschwert durchs Leben geht und niemals seine Wurzeln vergisst. Dass du mein Großer wirst, der mit Stolz auf mich blickt.
So, das war's mal wieder für heute. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Lukas Wünnemann. Wir bedanken uns fürs Zuhören und kündigen unsere nächste Sendung an. Und zwar wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 1. August um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin, bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Es geht nicht immer geradeaus, manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei. Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei. Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter. Deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder. Mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. Was dich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf. Trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Und hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Stell die Uhr nochmal auf Null, lass uns neue Lieder singen. So wie zwei Helikopter schweben wir über den Dingen. Und was da unten los ist, ist egal. Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal. Ich trag dich durch schweren Zeiten, so wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Und hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Geile Zeiten warten. Lass zusammenhalten, dann kommt die Sonne durch. Wir sind doch Lichtgestalten, das weißt du doch. Ich trag dich durch die schweren Zeiten. So wie ein Schatten werd ich dich begleiten. Ich werd dich begleiten, denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten. Und hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten. Wieder geile Zeiten warten. Wieder gute Zeiten warten.